Als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, haben wir das Bedürfnis, dass der Glaube immer mehr unser Leben prägt, alle Bereiche unseres Lebens prägt. Die Art, wie wir eine Partnerschaft leben, die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir unseren Beruf erleben, auch wie wir mit unserem Geld umgehen. Darum geht es heute. Überraschenderweise spricht die Bibel von keinem anderen Thema häufiger, wenn es um unser menschliches Verhalten geht. Zum Beispiel handeln 16 von insgesamt 38 Gleichnissen Jesu von Geld und Besitz. Offenbar spielen Geld und Besitz eine wichtige Rolle in unserem Denken, in unserem Leben. Und da muss vieles geklärt werden, auch manches gerade gerückt werden. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn heute jeder von uns aus diesem Gottesdienst geht mit einem neuen Empfinden und Bewusstsein dafür, dass wir reich beschenkt sind. Gott sorgt für uns reichlich. Ihr Lieben, bei der jährlichen Routineuntersuchung beim Arzt presst der Arzt, drückt hier und da und fragt, tut's weh? Tut gleich das weh? Tut's jetzt weh? Solltet ihr vor Schmerzen aufschreien, dann kann das zwei mögliche Ursachen haben. Entweder dem Arzt fehlt das nötige Feingefühl und er hat zu stark gedrückt, oder mit eurem Körper stimmt was nicht. Wenn ein Prediger predigt über den Umgang mit Geld, dann ist das so ähnlich. Mancher wird sich dabei unwohl fühlen. Entweder dem Prediger fehlt das nötige Fingerspitzengefühl oder da stimmt wirklich etwas nicht. Sollte das Letztere der Fall sein, brauchen wir Hilfe, denn wehtun sollte es an dieser Stelle wirklich nicht. In unserer evangelischen Kirche ist es so, dass viel gejammert wird über fehlendes Geld, aber sehr, sehr selten über den Umgang mit Geld gepredigt wird, weil das Thema so heikel ist. Irgendwie seltsam, intimer als das Thema Sexualität, über das ich vor wenigen Wochen gepredigt habe. Die Bibel redet auch 10-mal so häufig über unseren Umgang mit Geld als über unseren Umgang mit Sexualität. Offenbar ist hier die Not größer und die Gefahr zu sündigen auch. Offenbar ist beim Thema Geld noch mehr unsere Hingabe an Gott gefragt, unser Vertrauen in ihn. Wir kennen alle den Spruch, beim Geld hört die Freundschaft auf. Vielleicht heißt der Spruch auch manchmal, beim Geld hört der Glaube auf. In der Bibel jedenfalls ist Geld ein wichtiges Thema und eine der zentralen Bibelstellen habe ich als Predigttext gewählt. Es ist die Geschichte vom reichen Jüngling aus Matthäus 19. Ich lese diese Stelle uns nun vor. Und siehe, einer trat zu Jesus und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum ewigen Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jüngling dieses Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Liebe Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi, was ist dir am meisten wert in deinem Leben? Um diese Frage geht es in der Geschichte von Jesus und dem Jüngling. Es geht nicht darum, dass alle Christen zu jeder Zeit arm sein sollen und alles, was sie haben, verkaufen und den Armen geben sollen. Dass er alles verkaufen soll und so handeln soll, sagt Jesus in dieser konkreten Geschichte diesem konkreten Menschen. Anderen wohlhabenden Menschen hat Jesus anderes gesagt. Christen können und dürfen Geld haben, auch viel Geld, das ist nicht der Punkt. Viele fromme Leute der Bibel waren wohlhabend. Die Fischerjünger waren Juniorchefs in mittelständischen Unternehmen mit blühendem Exportgeschäft, keine armen Taglöhnern. Auf Bilder, wenn man so sieht, Jesus mit den Fischern, dann sieht man die Fischer ja manchmal mit Kähne, die so erinnern an die Boote im Willersinnweiher. weit gefehlt. Das waren stolze Boote. Auf dem Grund des See Genezareth hat man einige von denen gefunden. Die Fische aus dem See Genezareth wurden exportiert bis nach Rom und die Jünger haben es damit zu Wohlstand gebracht. Die erste Gemeindeleiterin auf europäischem Boden, eine Frau namens Lydia, war eine wohlhabende Kauffrau. In den 60er und 70er Jahren hat man manchmal versucht, die ersten christlichen Gemeinden so darzustellen, als seien alle arme Schlucker gewesen. Die Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Sie zeigt uns Gemeinden, wo es alle sozialen Schichten gibt, Arme und Reiche. Und die Zusammensetzung der Gemeinden entsprach der übrigen Bevölkerung. Das Neue, das wirklich revolutionär Neue damals war, dass da Menschen zusammenkamen in der Gemeinde und an einem Tisch gemeinsam aßen, die sonst im Leben sich nie getroffen hätten, eben weil sie aus verschiedenen sozialen Schichten kamen. Nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass Christen nicht wohlhabend sein dürfen, es sich nicht gut gehen lassen dürfen. Eine ganz besonders schöne Bibelstelle zum sich's gut gehen lassen ist 5. Mose 14, Vers 26. Da heißt es, gib das Geld aus für alles, woran dein Herz Lust hat. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder für alles, was dein Herz wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. In der Geschichte von Jesus und dem Jüngling geht es also nicht darum, dass jeder von uns alles weggeben soll. Ich denke, die Geschichte von Jesus und dem Jüngling zeigt uns, dass es Jesus auf drei Dinge ankommt. Erstens Vertrauen, zweitens Freiheit, drittens Liebe. Drei Punkte habe ich also heute, die werden ausnahmsweise nicht projiziert. Ich denke, drei Punkte könnt ihr euch auch so merken. Vertrauen, Freiheit, Liebe. Wie oft führen wir Christen diese großen Worte im Mund? Und die Frage, ob es nur leere Worte sind oder ob die konkret gelebt werden, entscheidet sich wohl an keiner anderen Stelle. So sehr wie an unserem Umgang mit Geld. Wenn Vertrauen, Freiheit und Liebe nicht da sind, kann sich Geld dazwischen schieben, zwischen Gott und einem Menschen. Corrie ten Boom, eine holländische Autorin, hat einmal einen einfachen Vergleich gebracht. Sie sagt, es ist wie bei einer Taschenlampe. Wenn sich eine Geldmünze zwischen Batterie und Taschenlampe befindet, dann sind die Kontakte nicht da und dann kann die Taschenlampe nicht leuchten. So ist es auch, wenn Geld sich dazwischen schiebt zwischen uns Christen und unserer Energiequelle Gott. Wir tun dann nicht mehr, was unsere Aufgabe ist, nämlich leuchten. Beim reichen Jüngling hat sich viel dazwischen geschoben, zwischen ihn und Gott. Und deshalb weist Jesus ihn hin auf diese drei Worte, auf Vertrauen, Freiheit und Liebe. Gehen wir die drei Worte entlang. Vertrauen. Der Jüngling ist ein frommer Mann, aber am Ende wählt er nicht Gott, sondern Geld. Dabei weiß er ja, was auf dem Spiel steht und dass es um sein ewiges Leben geht. Aber er traut dem Geld mehr zu, dass es ihn glücklich macht, als dass er es Gott zutraut. Dietrich Bonhoeffer beginnt sein bekanntestes Buch Nachfolge mit dieser Geschichte vom reichen Jüngling. Und er ringt sehr mit der Frage, würde Jesus heute einen solchen radikalen Satz wie damals zu dem Jünger auch heute uns sagen? Und wenn er uns diese Frage stellen würde, was würden wir antworten? Die Reaktion der Jünger in der Geschichte ist, dass sie sich entsetzen. Das ist eine ganz typische Reaktion auf die Verkündigung Jesu zum Thema Geld und Besitz. Das heißt mehrfach, dass die Zuhörer, die Jünger sich entsetzt haben. Habe ich das Vertrauen, dass Gott mich versorgt? Auch wenn ich nicht das, was ich habe, den Armen geben muss. Machen wir mal das Gedankenspiel. Stellen wir uns für einen Moment vor, könnte ich auf alles verzichten, was ich habe, an Besitz, Absicherung und Wohlstand? Halten wir den Gedanken mal ein paar Sekunden aus. Schwer, sich das schon vorzustellen. Die wenigsten Menschen glauben ja an den plumpen Satz, dass Geld glücklich macht. Aber die meisten Menschen würden dem Satz zustimmen, Geld macht nicht glücklich, es beruhigt aber ungemein. Wenn Geld uns beruhigt, hat das Ganze auch eine geistliche Qualität. Dann berührt es auch unsere Nachfolge. Was ist wichtiger? Was beruhigt uns mehr im Blick auf unsere Zukunft, im Blick auf sowas Konkretes und total Wichtiges wie Absicherung im Alter? Was beruhigt uns mehr, die Lebensversicherung bei der Aachener und Münchner, der Aktienfonds mit der guten Rendite oder das gerade abbezahlte Häuschen? Oder aber die Gewissheit, dass unsere Zukunft in Gottes Händen liegt und bei ihm gut aufgehoben ist? Meine Erfahrung ist, dass gerade glückliche Menschen sich nicht allzu sehr um Geld sorgen. Sie freuen sich, wenn sie welches haben, aber sie hängen nicht dran. Uns ist verheißen, ihr Lieben, uns Christen ist verheißen, dass Gott für uns sorgt. Jesus sagt in der Bergpredigt, sorgt euch um nichts, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Viele Lieder im heutigen Gottesdienst sind Vertrauenslieder, die uns helfen wollen, unser Vertrauen ganz auf Gott zu richten. Die Frage Jesu an den reichen Jüngling heißt an uns gerichtet, gibt es etwas in deinem Leben, dem du mehr vertraust als mir? Das war das erste Wort Vertrauen, das zweite Freiheit. Die Bibel ist voller Geschichten, in denen es darum geht, auf den Ruf Gottes zu hören und in denen die Gerufenen damit ringen müssen, dass es noch so vieles gibt, was sie festhalten will, was sie hindert an der Nachfolge. Geld ist ein exzellenter Gefängniswärter, der weder Schlösser noch Gitter braucht. Komm und folge mir nach. Das ist der letzte Satz Jesu im Gespräch mit dem Jünger, dem reichen Jüngling. Es ist der eigentliche Wunsch Jesu, dass der kommt und nachfolgt, sich von allem löst, was ihn hält. Gott möchte nicht, dass wir arm werden, aber dass wir frei werden. Gott möchte uns nicht das Geld aus der Tasche ziehen wie ein Finanzminister, das hat er nicht nötig. Er möchte es uns von unserem Rücken nehmen, von unseren Schultern nehmen, dass wir besser atmen können, dass wir freier werden, dass es uns nicht belastet. Christen sehen das so. Geld und unser ganzer Besitz gehört nicht uns, sondern Gott. Wir haben es nur von ihm geliehen. Eigentlich gehört alles Gott. Die schönste Bibelstelle dazu ist 1. Chronik 29. Da ist die Rede davon, dass alle im Volk heißt es da, gerne viel geben, um den Tempel zu bauen. Ich zitiere ab Vers 9. Und das ganze Volk war fröhlich, denn sie waren so willig. Sie gaben es dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Und der König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, gelobt seist du, Herr Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. Was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es gegeben. Herr unser Gott, all dies viele, das wir hier beigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Es ist alles dein, von dir ist alles gekommen. Von deiner Hand haben wir es wieder gegeben. Um sich diese Tatsache immer wieder neu vor Augen zu führen und um die christliche Freiheit einzuüben, immer wieder neu im Umgang mit dem Geld, gibt es die Tradition des Zehnten. Menschen geben einen Prozentsatz ihres Einkommens an Gott, das heißt an ihre Gemeinde oder an ein missionarisches oder soziales Projekt in der dritten Welt oder hier bei uns, damit sie Gott einen Teil seines Eigentums zurückgeben können. Es ist eine gute Einübung, die christliche Freiheit. Und auch wenn es wehtut und wir das nicht hören wollen, es ist auch ein Gebot Gottes. Es ist das einzige Gebot Gottes, das die Bibel durchzieht von vorne bis hinten. Schon auf den ersten Seiten der Bibel steht, dass Abraham den Zehnten gab. 1. Mose 14, Vers 20 heißt es, Abraham gab den Zehnten von allem. Wir müssen uns das vorstellen, in einer Zeit, als es noch gar keine organisierte Religion gab, als es das Judentum noch gar nicht gab, als es keinen Priester gab, dem Abraham den Zehnten hätte geben können. Schon in dieser Zeit, als es nur eine Verbindung gab zwischen Abraham und Gott, gab Abraham den Zehnten von allem. Rick Warren sagt, dass in christlichen Gemeinden gegen kein Gebot so heftig verstoßen wird wie gegen dieses. Machen wir es uns bewusst, vom Geben des Zehnten hängt es nicht ab, ob ein Mensch in den Himmel kommt. Es geht um unsere Freiheit. Gott möchte, dass wir so frei wie nur irgend möglich sind für ihn. Er möchte, dass wir leichter leben lernen, mit leichtem Gepäck unterwegs sind. Die Frage Jesu an den reichen Jüngling heißt, an uns gerichtet, gibt es etwas, das dich festhält, das dich einschränkt in deiner Freiheit? Dann lass es los und sei frei. Das dritte Wort, Liebe. Ich habe euch zu Beginn des Gottesdienstes aufgefordert, Gott zu preisen, Gott zu loben, in Liedern, in Gebeten. Unsere Liebe bringen wir nicht nur im Gottesdienst zum Ausdruck mit unseren Worten, mit der Musik. Unsere Liebe zu Gott bringen wir auch mit unserem Besitz zum Ausdruck. Wir lieben Gott auch mit dem, was wir haben. Was wir lieben, dahin geben wir unser Geld. Jeder Mensch gibt sein Geld am liebsten für das aus, was ihm am Herzen liegt, was sein Herz höher schlagen lässt. Aber es ist auch umgekehrt. Wohin wir unser Geld geben, das wächst uns nach und nach immer mehr ans Herz. Selbst wenn es aktuell noch gar nicht so ist, nach und nach wächst es uns mehr ans Herz. Egal, ob es um eine Gemeinde geht, eine Organisation, was auch immer. Und deshalb sagt Jesus, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und dem reichen Jüngling sagt er, erwirb dir einen Schatz im Himmel. Nicht, weil Jesus zeigen will, so wie die katholische mittelalterliche Theologie das gemacht hat, jede Mark für Arme bringt dir ein Plus auf dem himmlischen Konto. Sondern weil er zeigen will, wer sein Geld für Dinge des Himmels investiert, dessen Herz wird auch Richtung Himmel ein gutes Stück gezogen. Es ist wie beim Lobpreis, wo das Singen aus uns kommt und uns zieht nach oben. Wir eintauchen dadurch in eine neue Welt Gottes. Darum geht es bei allen Predigten dieser Predigtreihe im Gottesdienst Segensreich über unseren Umgang mit den Dingen unseres Lebens, dass wir fit werden für das Leben, das uns erwartet, dass wir uns einstimmen auf den Himmel. Diese Welt vergeht, sagt der Apostel Paulus, 1. Korinther 7, Vers 30. Diese Welt vergeht, das Leben dieser, das Wesen dieser Welt vergeht. Und alles, was in dieser Welt wichtig ist, wird einmal zu Staub werden. Alles, was wir mit unserem Geld gekauft, gebaut, genossen haben, all das wird vergehen. Aber unser Herr kommt, ihm gehört die Zukunft. Alles, was wir investieren an Liebe, Kraft, Zeit, Geld, ist eine Rendite für die Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.